folge mir nach. Folge mir nach, nicht komm an meine Seite. Und erst recht nicht, geh mir voraus. Nein, folge mir nach. Nachfolger spazieren nicht nebenher. Die bestimmen erst recht nicht die Richtung, wo es lang geht, sondern sie lassen sich die Richtung zeigen. Und sie haben einen, der ihnen vorausgeht. Drum sind sie Nachfolger. Ich finde das übrigens bezeichnend und irgendwo großartig, dass ausgerechnet Petrus diese Verse schreibt. Das mit dem Beispiel von Jesus am Kreuz, dem wir nachfolgen sollen. Als Jesus den Petrus damals vom Fischfang weg zu seinem Jünger machte, was hat er zu ihm gesagt? Komm, folge mir nach, Matthäus 4, Vers 19. Und Petrus folgte. Und am Beginn war das ja auch toll. Der angesehene Rabbi, der so bezwingend von Gott reden kann und der auf Schritt und Tritt Kranke heilt. Aber als Jesus dann davon sprach, dass er vieles leiden müsse und getötet würde, da kippte Petrus fast aus den Latschen. Niemals herrschte er Jesus an. Auf keinen Fall darf so etwas geschehen. Matthäus 16, 22. Du darfst diesen Weg niemals gehen und ich werde ihn natürlich auch nicht gehen. Sehen Sie, zum ersten Mal Verweigerung der Nachfolge. Petrus will sozusagen das Kommando übernehmen und die Richtung bestimmen. Er sagt, jetzt gehe ich voraus und sag dir, was gut für dich ist. Später besinnt sich Petrus dann doch anders und das sagt er auch in Matthäus 26. Und wenn sich alle von dir abwenden, Jesus hat angekündigt, dass er sterben wird. Und wenn sich alle von dir abwenden, ich niemals. Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Aber kaum war es dann soweit, kaum wurde Jesus in Gethsemane gefangen genommen, da ließ Petrus ihn im Stich und floh. Und etwas später hat er sogar Stein und Bein geschworen, ihn nicht zu kennen. Zum zweiten Mal Verweigerung der Nachfolge. Und dann, nach der Auferstehung, jenes wundervolle, seelsorgerliche Gespräch zwischen Jesus und Petrus, die Vergebung seiner Schuld, die Wiedereinsetzung in sein Apostelamt. Und wie schließt Jesus das Gespräch? Johannes 21, 19, folge mir nach. Das sind die letzten Worte von Jesus an Petrus, die uns überliefert sind. Folge mir nach. Es hat bei Petrus lange gebraucht, bis der Groschen vom Kopf in die Hände und in die Füße gefallen ist. Aber dann hat er es kapiert. Und dann hat er seinem Herrn mit aller Entschlossenheit gefolgt. Und deshalb konnte er dann auch gegen das Ende seines Lebens diese mahnenden, diese ermutigenden Worte schreiben. Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Was heißt das denn nun ganz konkret, sich den Mann am Kreuz zum Vorbild zu nehmen, ihm nachzufolgen? Jesus hat ja einmal gesagt, wenn jemand mein Jünger sein will, und das steht wörtlich, wenn jemand hinter mir hergehen will, also genau dieses Bild ja von den Fußstapfen, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und ein paar Kapitel später, auch in Lukas, sagt er, wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Sein Kreuz tragen, sagt Jesus. Das heißt es, sich ihn zum Vorbild nehmen. Sein Kreuz tragen. Sein Kreuz tragen, das ist für uns zu einer Redensart geworden. Die Leute klagen so immer so ein bisschen, man hat halt sein Kreuz zu tragen. Und da meinen sie die zu enge Wohnung oder das zu schmale Gehalt oder die nörgelnde Ehegattin oder den nörgelnden Ehegatten. Also wie man seinen Ehepartner für ein Kreuz halten kann, das habe ich nie begriffen. Wenn überhaupt, dann war ich ein Kreuz für meine Frau, aber das andere, das habe ich einfach nie begriffen. Aber gut, die Leute nörgeln. Sie müssen ihr Kreuz tragen. Da meint man halt dann die größeren und kleineren Beschwerden, die der Alltag so mit sich bringt. Aber damals, als Jesus das zum ersten Mal zu seinen Jüngern sagte, das Kreuz tragen, da war das noch keine Redensart. Und warum nicht? Weil es noch die echten Holzkreuze gab. Die standen zeitenweise zu Hunderten an den Wegen von Galiläa und Judäa. An jedem Kreuz hing ein Aufständischer, der gegen die römische Fremdherrschaft rebelliert hatte. Damals wusste jeder, was das heißt, sein Kreuz tragen. Wenn man einen Bewohner aus irgendeinem Dorf gesehen hat, der mit einem Balken auf dem Rücken ein Stück weit vor die Ortschaft ging, begleitet von einem Trupp römischer Soldaten, da wusste jeder, wohin die Reise ging. Es war eine Einbahnstraße in den Tod. Ein Zurück gab es nicht mehr. Übrigens hat Jesus das mit dem Kreuztragen unmittelbar nach seiner ersten Leidensankündigung gesagt. Die erste Leidensankündigung, die steht in die steht in Lukas 9, sehen Sie, wir haben hier Lukas 9, 23, wo er vom Kreuztragen spricht, wenn man sein Jünger sein will. Und Lukas 9, Vers 21 und 22, unmittelbar vorher, kündigt er zum ersten Mal an, dass er selber sterben, dass er selber das Kreuz tragen muss. Es ist, als wollte er sagen, ich selber muss und werde diesen Weg gehen. Und wer mein Jünger sein will, der muss mir hinterhergehen. Jesus fordert also nichts von ihnen, was er nicht erstmal selber tut. Er geht ihnen buchstäblich mit gutem Beispiel voran. Aber was heißt das denn nun ganz praktisch, das Kreuz tragen? Das heißt nicht, dass jeder Christ am Kreuz endet. Das ist heute nicht der Fall. Und das war damals auch bei den ersten Jüngern nicht der Fall. Und das heißt dann natürlich im Umkehrschluss auch nicht, dass man nur ein echter Christ ist, wenn man den Märtyrertod stirbt. Ich glaube, Jesus zeigt hier einfach gewissermaßen die extremste Möglichkeit, irgendwie den auf eine Art den schlimmsten Endpunkt, wohin der Weg mit ihm führen kann. Und wer sein Jünger sein will, der muss die Kosten überschlagen und bereit sein, diesen Weg bis zu diesem Endpunkt zu gehen. Und das war ja auch tatsächlich das Schicksal vieler Christen bis heute. Von der allerersten Zeit an bis in unsere Jahre wurden Christen gekreuzigt, verbrannt, ertränkt, ausgehungert, zu Tode gefoltert. Und aus keinem anderen Grund als dem, dass sie sich zu Jesus bekannt haben. Nach Einschätzung des überkonfessionellen Hilfswerkes Open Doors werden weltweit rund 100 Millionen Christen aufgrund ihres Glaubens verfolgt. Heute mehr als in jedem anderen Jahrhundert zuvor. 100 Millionen Christen werden aufgrund ihres Glaubens verfolgt. Menschen, die sich für den Glauben an Jesus entschieden haben, sitzen Jahre und Jahrzehnte in Todeszellen, zum Beispiel in Eritrea. Oder sie werden in Arbeitslagern gequält und gefoltert bis hin zum Tod. Allein in Nordkorea sitzen 70.000 Christen in Straflagern, werden dort gefangen gehalten. Oder sie werden von aufgehetzten Fanatikern ermordet, zum Beispiel in Pakistan, in Nigeria, in Ägypten. Gerade jetzt wieder über Weihnachten. Oder sie sind auf der Flucht aus ihrer Heimat, zum Beispiel Irak, Sudan. Christen werden verprügelt, junge Christinnen werden vergewaltigt und versklavt. Pastoren werden ermordet, Kirchen werden abgebrannt, zum Beispiel in Indonesien. Eltern werden ihren Kindern weggenommen und zwangsislamisiert, zum Beispiel in Somalia. Häuser und Geschäfte werden beschlagnahmt oder zerstört. In vielen islamischen Ländern steht auf Abwendung vom Islam die Todesstrafe. In Saudi-Arabien ist sogar jede Form von christlichem Gottesdienst und sogar der Besitz einer Bibel strengstens verboten. Im indischen Bundesstaat Orissa haben vor einiger Zeit gewalttätige, radikale Hindus christliche Einrichtungen zerstört und 54.000 Christen haben das Dach über ihrem Kopf verloren und weit über 100 mussten sogar das Leben lassen. Das ist einfach mal eine kleine Aufzählung, was mit diesen Millionen Christen geschieht, die in unserer Zeit für Jesus ihr Kreuz tragen. Und wir? Wir kriegen das alles zwar heute mit, dank Internet und Radio und Fernsehen, wir kriegen das mit, aber wir kriegen nichts davon ab. Schlicht und einfach nichts. Wenn wir ehrlich sind, von dem Leiden kriegen wir nichts ab. Wir leben geradezu auf einer Insel der Seligen. Wir führen eine Luxusausgabe von Christsein. Die hat es lange Zeit so nicht gegeben und die wird es vielleicht auch nicht mehr lange geben. Wir sind wie auf so einer Insel, wo man ein Luxusleben führt als Christ. Auch wenn uns der Wind zum Teil schon ein bisschen entgegenbläst. Aber es ist immer noch ein Luxusleben. Sind wir deswegen schlechtere Christen? Gehen wir nicht so konsequent den Weg hinter Jesus her, wie diese 100 Millionen, die ihr Kreuz tragen? Ich glaube, das wäre eine verkehrte Schlussfolgerung. Wir müssen schließlich das Leiden für Jesus nicht erzwingen. Wir dürfen das Leiden für Jesus nicht erzwingen. Manche Christen, die schleichen geradezu mit einem schlechten Gewissen rum, weil sie so wenig leiden. Die würden am liebsten sich eigenhändig die Märtyrerkrone aufsetzen. Ich kenne solche Leute. Und manchmal provozieren sie die Gegnerschaft geradezu. Sie evangelisieren, aber sie benehmen sich beim Evangelisieren dermaßen taktlos oder sie schreiben beleidigende Pamphlete in der Zeitung und sind dann noch stolz, wenn sich Widerstand regt. Nein, das ist selbstgemachtes Leiden. Und selbstgemachtes Leiden, das zählt nicht. Leiden, Marke Eigenbau, ist kein Leiden, kein echtes. Man kann Leiden nicht erzwingen, zum Glück nicht. Ich würde einfach sagen, seien wir doch dankbar. Seien wir doch dankbar, dass es uns im Moment so unverschämt gut geht. Und nutzen wir die Zeit für Gottes Sache. Der Paulus, der hat ja auch unheimlich viel für Jesus durchgemacht, bis dahin, dass er am Ende dann enthauptet wurde. Und trotzdem hat Paulus keineswegs gemeint, das müsse immer so sein. Im Gegenteil, in 1. Timotheus 2 fordert Paulus zum Gebet für alle Menschen auf und ganz besonders für die Regierenden. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen. Und warum sollen wir für diese Leute beten? Warum? Er gibt selber die Begründung, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Also, Paulus freut sich und er betet darum, dass es friedlich zugeht. Er sucht nicht um jeden Preis das Kreuz. Er sagt nicht, ich bin Jesu Nachfolger und jetzt muss ich leiden. Nein, betet darum, dass ihr ungestört und im Frieden leben könnt. Aber wenn er schon ruhig und ungestört leben darf, dann will er seine Zeit nicht verplempern. Dann, was will er dann tun? Er sagt es auch hier wieder. Er will glaubwürdig leben und zur Ehre Gottes da sein. Glaubwürdig leben und zur Ehre Gottes da sein, das hieß für Paulus ganz praktisch das Evangelium verkünden. Das war sein Auftrag. Zur Umkehr auffordern. Und wenn man zur Umkehr auffordert, dann tun das einige und den anderen behagt das nicht. Das schafft Ärger. Damit riskiert Paulus, dass das friedliche Leben eben doch wieder unruhig und gefährlich wird und dass dann eben das Kreuz doch wieder auftaucht. Manfred Siebald hat ein wunderbares Lied geschrieben, ein Lied über das Lied der Lieder. Und er nennt sein Lied selber das Lied der Lieder. Ich glaube, es ist das schönste Lied, das er getextet und geschrieben hat. Es ist mein Lieblingslied von ihm, das Lied der Lieder. Und darin heißt es unter anderem, singt es, also dieses Lied der Lieder zur Ehre Gottes, singt es mit dem Wind, solang es geht, singt es auch noch, wenn der Wind sich dreht. Singt es mit dem Wind, solang es geht, seid dankbar, dass Gott uns Zeiten der Ruhe schenkt. Singt es auch noch, wenn der Wind sich dreht und uns ins Gesicht bläst. Das soll nichts an unserer Hingabe für Jesus ändern. Und etwas können und sollen wir unbedingt tun, gerade wenn es uns so gut geht. Nämlich für unsere angefeindeten und verfolgten Geschwister beten. Das sind ja wirklich unsere Geschwister, unsere Familienmitglieder. Wenn eines meiner Kinder auf offener Straße überfallen würde und verprügelt würde, würde mich das kalt lassen? Würde ich nicht alle stehen und liegen lassen und losrennen, um ihm zu helfen? Würde ich den Täter nicht zur Rede stellen? Ich weiß, wir können nicht alle nach Indien reisen oder nach Saudi-Arabien. Aber eine Reise können wir alle antreten. Und das ist die Gebetsreise zu Gott. Wir können, wie die Bibel das so anschaulich sagt, im Gebet vor Gottes Thron treten. Also die Reise vor Gottes Thron antreten. Und dann Gott um Gnade bitten. Um seine Gnade, seine Hilfe, sein Eingreifen. Um Glaubensmut und Standhaftigkeit und Treue für die Verfolgten. Treue, wenn es sein muss, bis zum Tod. Kürzlich hat das Internationale Institut für Religionsfreiheit einen Aufruf erlassen zum Verständnis, wie es heißt, zum Verständnis von Leiden, Verfolgung und Martyrium für die weltweite Kirche in ihrer Mission. Und dort heißt es gleich zu Anfang in diesem Aufruf, die Verfolgten erhalten vom weiteren Leib Christi nicht die Aufmerksamkeit, die Fürbitte und die Unterstützung, die angemessen wäre. Das ist unsere Aufgabe, dass wir angemessen für sie beten und eintreten. Und etwas später heißt es, verfolgte Christen haben Wahrheiten über Gott gelernt, die Christen, welche unter geringerem Druck stehen, hören müssen, um die Fülle Gottes zu erfahren. Die geistlichen Einsichten der Verfolgten sind unerlässlich für die Verwandlung des Lebens der restlichen Glieder des Leibes Christi. Das ist übrigens, der Aufruf heißt Bad Urach Aufruf. Und ich habe hier die Internetadresse, das ist ein ganz langes Ding, abgedruckt. Das müssen Sie jetzt nicht abschreiben, dann steht dann sonst bestimmt ein Fehler. Wenn Sie selber da nachlesen möchten, dann gehen Sie nachher später einfach nächste Woche auf unsere Homepage. Ich habe ja die Predigt dann dort schriftlich reingestellt und da finden Sie die Adresse auch wieder und können das selber dann sich nachlesen. Zu dem Aufruf gehört auch ein viel längeres Statement, allerdings das ist dann nur auf Englisch, wo sehr ausführlich über sozusagen die Theologie vom Kreuz, die Theologie eben der verfolgten Gemeinde geredet wird. Das ist sehr, sehr lohnend, das zu lesen. Wissen Sie, jetzt gehen wir einen Schritt weiter, wissen Sie, was mir an Jesus imponiert im Zusammenhang mit diesem ganzen Kreuztragen? Mir imponiert an Jesus, dass er kein Rattenfänger von Hameln war. Sie kennen doch die Geschichte, der Rattenfänger lockte die Kinder mit wundersamen Melodien, die er auf seiner Flöte spielte. Aber das dicke Ende hat er verschwiegen, dass er nämlich die Kinder auf Nimmerwiedersehen in einen Berg führte. Nein, Jesus war kein Rattenfänger von Hameln. So war Jesus nicht. Jesus war ehrlich und aufrichtig. Er legte die Karten von allem Anfang an offen auf den Tisch. Er scheute sich nicht, den Menschen zu sagen, was sie erwartete, wenn sie ihm folgten. Und jetzt schauen wir uns einfach mal ohne Kommentar ein paar von solchen Aussagen an. Ich finde das unglaublich auf eine Art, dass Jesus mit solchen Sachen sozusagen geworben hat, sein Nachfolger zu werden. Matthäus 10, ausschnittweise. Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt euch in Acht vor den Menschen. Sie werden euch in ihren Synagogen vor Gericht stellen und auspeitschen. Man wird euch um meinetwillen vor Machthaber und Könige führen. Menschen werden ihre nächsten Angehörigen dem Henker ausliefern. Der Bruder den Bruder und der Vater sein Kind. Und auch Kinder werden sich gegen ihre Eltern stellen und sie töten lassen. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. Ein Jünger steht nicht über seinem Meister und ein Diener nicht über seinem Herrn. Der Jünger muss zufrieden sein, wenn es ihm ergeht wie seinem Meister und der Diener, wenn es ihm ergeht wie seinem Herrn. Hat man schon den Hausherrn Beelzebul, Satan, genannt, dann wird man seine Leute erst recht so nennen. Oder Lukas 6. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn ihr um des Menschensohnes willen gehasst und ausgestoßen werdet und wenn man euch um seinetwillen beschimpft und euren Namen in den Schmutz zieht. Freut euch, wenn das geschieht. Tanzt und springt vor Freude, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Oder ebenfalls aus Lukas 6, weh euch, wenn alle Leute gut von euch reden. Oder aus Johannes 15, ein letzter Vers, Moment. Ja, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Johannes 15. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Hier kündigt es Jesus ganz platt an. Es wird euch nicht anders gehen als mir. Ich trug mein Kreuz, ihr müsst auch euer Kreuz tragen. Es ist, als würde Jesus sagen, das ist die Aufgabe, die ich euch anzubieten habe. Und es wird euch schlimmstenfalls so gehen. Seid ihr trotzdem bereit, sie zu übernehmen? Ich meine, das ist nicht der übliche Weg, Anhänger zu gewinnen. Jesus versprach seinen Jüngern nicht alle möglichen Vorteile und er versprach ihnen nicht, dass ihre ehrgeizigen Pläne verwirklicht werden. Er gaukelte ihnen keinen rosaroten Weg vor. Was er zu bieten hatte, das war Mühsal, Bedrängnis und womöglich der Tod. Haben sie mich verfolgt, werden sie euch auch verfolgen. Jetzt könnte man meinen, angesichts solch düsterer Perspektiven hätten die Interessenten samt und sonders kehrt gemacht. Aber nein, immer wieder sind Menschen auf diese Herausforderung eingestiegen. Hunderte von Menschen, Tausende von Menschen, Millionen von Menschen auf diese Anforderung eingestiegen. Die Geschichte hat Jesus und seiner Werbemethode recht gegeben. Und wissen Sie, was ich denke? Vielleicht muss die Kirche heutzutage neu lernen, dass sie niemand hinter dem Ofen hervorlockt, wenn sie einfach einen leichten Weg offeriert. Genau, da hatte ich noch ein paar Verse, die habe ich ausgelassen. Ich habe das mal versucht so darzustellen. Das soll ein Trichter sein. Ein Trichter einmal so rum und einmal so rum. Heute predigt man gerne so wie beim oberen Trichter. Man beginnt mit einem weit geöffneten Scheunentor. Und dann hofft man, dass auf diese Weise möglichst viele sich für Gottes Sache begeistern lassen. Man spricht von Frieden, von Liebe, von Glück, von Heilung, von Wohlergehen auf der ganzen Linie. Kommt zu Jesus, alles wird gut. Der Eingang ist weit und attraktiv. Und viele werden diesen Schritt machen. Ist ja verlockend. Aber irgendwann, wenn sie weitergehen, müssen sie entdecken, dass der Weg schmaler wird. Der Trichter verengt sich. Es wird unbequemer. Da ist auch von Sünde die Rede und von Buße und von Gehorsam und von Disziplin. Und dann ist die Frage, ob sie den Weg überhaupt noch weitergehen. Deswegen habe ich den gestrichelt gezeichnet. Manchen wird es zu beschwerlich und sie kehren um. Wahrscheinlich wäre das umgekehrte Vorgehen erfolgversprechender. Das, was unten gezeichnet ist, dass der Eingang eng erscheint und schmal. Das hat Jesus selber gesagt. Er spricht von der engen Pforte, Matthäus 7,14. Aber wenn man erstmal so mutig gewesen ist, einzutreten, dann plötzlich merkt man, das weitet sich. Man entdeckt einen weiten Raum, wachsende Freiheiten, ungekannte Schätze und eine unbändige Freude. Mit einem Wort, wenn man die schmale Pforte durchquert hat, beginnt man das Leben zu entdecken. Man gewinnt das Leben. Dass das so ist wie in dieser zweiten Zeichnung, das kann man gerade am allerbesten an den verfolgten Christen sehen. Mir ist das eigentlich immer wieder unbegreiflich, dass sich jemand, der genau weiß, wenn ich mich zu Jesus stelle, wartet das Kreuz auf mich, dass sich jemand trotzdem zu Jesus stellt. Das ist eigentlich unbegreiflich. Ein Beispiel, da führt ein Muslim ein unbehelligtes Dasein. Er hat seine Familie, er hat sein Auskommen. Eigentlich ist alles in Butter. Was soll er an seinem Leben ändern? Und dann lernt er Jesus kennen. Er wird von dieser Botschaft gepackt, von der Liebe von Jesus, von der Aussicht auf echte Freiheit, echte Freude, echten Frieden. Und genau in dem Augenblick, wo er ernst macht und sich für Jesus entscheidet und sich zu Jesus bekennt, bricht die Hölle los. Buchstäblich die Hölle bricht los. Seine Familie verstößt ihn, sein Chef entlässt ihn. Schließlich macht man ihm wegen Abfall vom Islam den Prozess und verurteilt ihn zum Tod. Was hat er jetzt von seiner Hinwendung zu Jesus? Wo bleiben all die schönen Perspektiven? Waren jetzt diese Zusagen Gottes alles nur Lockmittel, leere Versprechungen? Shoaib Asadullah ist so einer, ein Afghane. Er wurde am 21. Oktober in der nordafghanischen Stadt Mazar-i-Sharif verhaftet. Grund, er hatte einem anderen Mann eine Bibel gegeben. Und dieser andere hat ihn dafür angezeigt. Am 28. Dezember wurde Shoaib von einem Gericht aufgefordert, den christlichen Glauben abzuschwören. Er habe noch genau eine Woche Zeit, andernfalls werde er hingerichtet oder, wenn das Gericht gnädig ist, mit 20 Jahren Haft bestraft. Und der Gefangene hat sich selber geäußert, er hat sich am 31. Dezember überzeugt gezeigt, dass er im Fall seiner Treue zu Jesus hingerichtet würde. Shoaib sagte, er habe sein Leben in die Hände von Jesus gegeben, Zitat, ohne meinen Glauben könnte ich nicht leben. Ohne meinen Glauben könnte ich nicht leben. Und sehen Sie, was das heißt? Dieser Mann, Shoaib, hat durch seinen Glauben an Jesus etwas bekommen, was er vorher nicht kannte und was in seinen Augen so wertvoll ist, dass er ohne das nicht mehr leben möchte. Er würde lieber sterben, als dass er auf das von jetzt an verzichtet. Wenn man die Sache von außen betrachtet, dann hat Shoaib einen total schlechten Tausch gemacht. Seine bisherige Religion war verknüpft mit Familie, Geld, Ansehen, Ruhe. Und die tauscht dieser Mann ein gegen Jesus. Und Jesus ist verknüpft mit Ausgestoßensein, gehasst werden, Hinrichtung. Aber wenn man die Sache von innen betrachtet, dann sieht der Tausch offensichtlich ganz anders aus. Shoaib hat ihn ganz anders gewertet. Seine bisherige Religion war verknüpft mit Unfrieden, mit einer rastlosen Suche, mit Ungewissheit, was letztlich aus ihm wird. Und jetzt hat er sie eingetauscht gegen Jesus und dort ist es verknüpft mit einer tiefen Erfüllung aller seiner Sehnsucht, mit Vergebung seiner Schuld, mit der festen Gewissheit, geliebt zu werden und ewiges Leben zu bekommen. der Weg hinter Jesus her ist eben doch nicht nur ein harter Weg. Es ist ein Weg zur Lebenserfüllung. Es ist der einzige Weg zum wahren Leben. Ganz gleich, ob das Kreuz wartet oder ob wir es leichter haben. Es ist der einzige Weg zum wahren Leben. Ich möchte jetzt zum Schluss noch auf eine Aussage eingehen, die neuerdings sehr viel gebraucht wird, auch von Psychologen, auch von christlichen Psychologen. Und meines Erachtens wird diese Aussage missbraucht. Es geht um dieses berühmte Gebot der Nächstenliebe. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Ich muss mal zunächst sagen, Jesus hat klargestellt, dass die Mitmenschen, von denen hier die Rede ist, keineswegs nur die Leute sind, die uns lieb haben und die wir lieb haben. Es sind nicht nur die, die wir sympathisch finden und die uns sympathisch finden. Es sind nicht nur die, die uns loben und uns beschenken. Nein, Jesus hat gesagt, die Mitmenschen, das sind auch eure Feinde. Er hat genau im Zusammenhang mit der Auslegung von diesem Gebot gesagt, liebt eure Feinde. Die Leute damals haben gesagt, Mitmenschen, das sind eben nur unseresgleichen, unsere Volksgenossen, unsere Familie, alle die, mit denen wir es gut können. Nein, sagt Jesus, eure Mitmenschen, das sind auch eure Feinde. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Da haben wir es wieder, die euch verfolgen. Liebt sie, betet für sie. Und nun hört man manchmal Christen Folgendes sagen. Bevor man andere lieben kann und womöglich noch seine Feinde, muss man erst mal lernen, sich selber zu lieben. Schließlich heißt es doch hier, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Okay, das steht so da, das steht in der Bibel und das steht nicht nur in 3. Mose 19, 18, das steht viele Male im Neuen Testament, das wird dort x-mal wiederholt. Zweimal bei Matthäus, einmal bei Markus, einmal bei Lukas, im Römer, im Galater, im Jakobus. Immer dieses Gebot, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Jesus sagt sogar, das ist das wichtigste aller Gebote, neben dem einen Gott zu lieben. Matthäus 22, 36 bis 40. Aber jetzt ist meine Frage, wird hier wirklich befohlen, sich selbst zu lieben? Ich glaube nicht. Befohlen wird hier nur, den Mitmenschen zu lieben. Das Hinterstück wie dich selbst, das ist kein Befehl, das ist nicht so gemeint. Das wird einfach als selbstverständlich, als gegeben vorausgesetzt. Eben die Leute, die sagen, du musst erst mal lernen, dich selber zu lieben, die lesen dieses Gebot so. Lerne dich selber lieben und dann kannst du in einem zweiten Schritt deine Mitmenschen lieben. Aber das ist verkehrt gelesen. Das wären zwei Anweisungen und erst muss man die zweite befolgen, bevor man dann zur nächsten Liebe kommen kann. Erst muss man Selbstliebe praktizieren, ehe man imstand ist, anderen Liebe zu erweisen. Nein, man muss das Gebot so lesen. Liebe deinen Nächsten genauso, wie du dich selbst liebst. Erweise deinem Nächsten Liebe so, wie du dir ja selber auch Liebe erweist. Die Liebe zu sich selber, die wird als selbstverständlich vorausgesetzt. Das muss man nicht erst lernen. Dazu muss man nicht erst aufgepäppelt werden. Die Liebe zu mir muss ich nicht erst aufbauen, die ist einfach da. Die beherrschen wir aus dem FF. Schon als Baby verstanden wir uns auf diese Kunst. Paulus beschreibt genau das Gleiche im Epheserbrief. Nur ein bisschen ausführlicher, dieses wie dich selbst. Da sagt er in Epheser 5, genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Das ist das, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Das ist einfach Tatsache, das ist selbstverständlich, das machen wir einfach. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genau wie Christus es mit der Gemeinde macht, mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Sehen Sie, schließlich, sagt er, hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Das tun wir nicht. Das gehört einfach zu unserer Natur, dass wir uns gern haben. Wenn wir frieren, dann arbeiten wir nicht einfach weiter, sondern dann holen wir uns einen Pullover. Wenn wir Hunger haben, dann lassen wir das Loch im Bauch nicht immer größer werden, sondern dann stopfen wir das mit gutem Essen. Wenn wir müde sind, dann warten wir nicht so lange, bis wir auf der Straße umkippen, sondern wir gehen rechtzeitig nach Hause und legen uns aufs Ohr. Für uns selbst sorgen wir ganz von allein. Das muss uns niemand befehlen. Dieses wie sich selbst, das ist einfach da. Das ist uns gewissermaßen angeboren. Das andere jedoch, die Liebe zum Mitmenschen, die ist uns nicht angeboren. Zu der muss Gott uns auffordern. Nun gibt es ja, und das ist traurig genug, manchmal einen Hass, der sich gegen die eigene Person richtet. Man verachtet sich selber so sehr, man hat so tiefe Gefühle der Minderwertigkeit, man lehnt sich selber so sehr ab, dass, so schockierend das ist, manche Leute sich selbst ganz bewusst misshandeln und sich Verletzungen zufügen. Es kann verschiedenste Gründe für diesen Selbsthass geben. Ein Schockerlebnis zum Beispiel oder Trennungsschmerz, wenn Eltern sich scheiden lassen, oder seelische oder körperliche Misshandlung. Und ich meine, zur Behandlung von solchen schrecklichen Vorgängen der Selbstverstümmelung und des Selbsthasses braucht es die Behandlung durch Fachpersonen. Und es ist ganz sicher, dass eines der Behandlungsziele in solchem Fall Selbstachtung sein muss, dass die Achtung vor mir selber wieder aufgebaut werden muss. Selbstachtung, ja, aber Selbstliebe? Kürzlich las ich den Satz, die Wurzel alles Bösen in der Welt ist der Mangel an Liebe zu sich selbst. Die Wurzel alles Bösen in der Welt ist der Mangel an Liebe zu sich selbst. Ich weiß nicht, wie Sie auf den Satz reagieren. Das ist nicht die Sprache der Bibel. Die Bibel ruft nicht zur Selbstliebe auf. Von Jesus heißt es, Christus hat nicht danach gefragt, was ihm selbst gefallen würde. Nee, das habe ich hier nirgends. Christus hat nicht danach gefragt, was ihm selbst gefallen würde, Römer 15,3. Im Sinne der Bibel würde dieser Satz, den ich gerade zitiert habe, so lauten müssen. Die Wurzel alles Bösen in der Welt ist der Mangel an Liebe zu den Mitmenschen. Wenn schon eine Liebe fehlt, dann nicht die Selbstliebe, sondern die Liebe zu den anderen. Wenn man sagt, man muss sich erst mal selber lieben, dann will man sozusagen den Eigenwert groß machen. Aber wissen Sie, der Wert eines Menschen nach der Bibel ist nicht darin begründet, dass er sich selber liebt. Der gründet in zwei anderen Sachen. Erstens mal darin, dass wir in Gottes Ebenbild geschaffen sind, im Gegensatz zu allen anderen Lebewesen. Das ist ein unerhörtes Vorrecht. Wir sind Gottes Ebenbild. Das gibt uns Wert. Und zweitens, dass Gott uns liebt und für uns sogar seinen eigenen Sohn in die Welt geschickt hat. Wo jemand diese Tatsachen begreift, da können enorme Hilfskräfte freigesetzt werden. Da ist das Evangelium wirklich eine gute Nachricht, eine helfende, eine heilende Botschaft. Und erst recht ist das so, wenn jemand Jesus im Rahmen einer starken und liebevollen Gemeinde kennenlernt. Nicht so jemand, der so einen Selbsthass hat. Vielleicht kommt er aus einer Familie, wo er missbraucht wurde. Und jetzt findet er zu Jesus und geht in eine Gemeinde und wird Teil einer Familie, die viel größer ist als seine eigene und die sich viel mehr um ihn kümmert, als er das je erwartet hätte. So sollte das zumindest sein. Ich hoffe von Herzen, dass es bei uns so ist. Meine Frage wäre, warum fordert die Bibel wohl nie zur Selbstliebe auf? Eben, ich sagte ja, es ist doch wichtig, eine gesunde Selbstachtung zu haben, ein gesundes Selbstvertrauen. Aber wissen Sie, hinter der Selbstliebe lauert die Selbstverliebtheit, der Egoismus. Die Trennwand zwischen Eigenliebe und Eigensucht ist hauchdünn, wenn es überhaupt die Trennwand gibt. Vielleicht ist es dasselbe. Selbstsucht sucht sich selbst. Selbstsucht sucht sich selbst. Sie sucht das eigene Wohl. Sie fragt nicht nach dem Wohl der anderen. Sie fragt nicht nach Gott. Und das war die Ursünde. Adam und Eva suchten ihre eigene Größe. Als ihnen angeboten wurde, zu werden wie Gott, da sind sie auf den Zug gesprungen. Sie wollten selber sein wie Gott, sie wollten selber Gott sein. Der Selbstsüchtige macht sein Ich zu seinem Götzen. Und es passiert noch was, wenn man Selbsthass mit Selbstliebe bekämpfen will. Man verliert die Mitmenschen aus den Augen, auch die, die in Not sind. Man dreht sich nur noch um sich selber. Man findet von der Eigenliebe nicht mehr zur Nächstenliebe. Die Fixierung auf das eigene Ich macht unfähig, anderen Menschen und erst recht unfähig, Gott zu dienen. Der Weg, den Jesus seine Anhänger lehrte, der führt in eine völlig andere Richtung. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Das haben wir vorhin schon gelesen. Ich komme zu dem Vers gleich. Selbstverleugnung hat nichts mit Selbsthass zu tun. Wenn Jesus Selbstverleugnung fordert, fordert er nicht Selbsthass. Wissen Sie, Selbsthass beschäftigt sich mit sich selbst und zerstört sich selbst. Aber Selbstverleugnung beschäftigt sich mit anderen und vergisst sich selbst. Das ist was völlig anderes. Und jetzt kommt das Tolle, das Paradoxe. Gerade wenn man bewusst von sich wegsieht und sich stattdessen um Gottes Belange kümmert und das Wohlergehen der anderen sucht, gerade dann entsteht eine tiefe Lebensfreude, eine tiefe Befriedigung. Man gewinnt dem Leben einen Sinn ab, man bekommt ein Ziel. Man weiß, dass man was leisten kann, was Ordentliches, was Gott gefällt, was anderen wohltut. Das ist befriedigender als alle Selbstliebe. Jesus drückt das so aus, und jetzt lese ich diesen Vers: Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Sehen Sie, was hier passiert? Selbstliebe, wer sein Leben retten will, endet im Tod, wird es verlieren. Selbstverleugnung, wer sein Leben um meinetwillen verliert, Selbstverleugnung bringt Leben. Er wird es retten, bringt Leben und neue Vitalität und geistliche Reife. Sein Leben gewinnen wollen, das heißt überall das Beste für mich selber herausquetschen. Hauptsache, für mich stimmt's, wie die Leute sagen. Und das ist der sicherste Weg, sein Leben zu verlieren. Denn unser Leben ist uns nicht für uns selber gegeben, sondern für Gott und unsere Mitmenschen. Sein Leben verlieren heißt, dort, wo mein Wille dem Willen Gottes entgegensteht, den Willen Gottes zu wählen. Und das ist der sicherste Weg, das Leben zu gewinnen. Das ist paradox, aber genau so hat es Jesus gelehrt. Und wenn wir uns auf das Abenteuer mit Jesus einlassen, werden wir genau das erfahren, dass es andersrum läuft, als diese Welt es sich ausdenkt, anders, als wir es erwartet haben, aber genauso, wie es Jesus vorausgesagt hat und wie es für uns zutiefst glücklich ist. Ich möchte mit einer Aussage von Jesus schließen, die alles das, was ich jetzt versuchte anzudeuten, irgendwie zusammenfasst. Das soll das Schlusswort sein. Johannes 12, Vers 24 bis 26. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Ich möchte noch beten. Lieber Herr Jesus Christus, du hast die Leute in deine Nachfolge gerufen und das ist so gut. Du bist nicht einfach über die Erde gegangen, unerkannt und irgendwann warst du wieder verschwunden, sondern du hast dafür gesorgt, dass eine große Gruppe von Nachfolgern entsteht. Aber du hast sie nicht mit billigen Methoden gelockt, nicht mit schönen Versprechungen, die dann doch nicht eintreten. Du hast ihnen ganz andere Sachen in Aussicht gestellt, schwierige Dinge, einen harten Weg, eine harte Gnade. Und doch hast du auch gesagt, dass am Ende dieses schwierigen Weges Dinge stehen, die wir niemals bekommen würden, wenn wir dir nicht nachfolgen. Vergebung, Freiheit, Frieden, Hoffnung für diese Welt und Hoffnung über den Tod hinaus und ewiges Leben und immerwährende Gemeinschaft in deiner Nähe. Das sind Dinge, die unser Leben viel reicher machen, als wenn wir uns ohne dich weiter durchwursteln würden. Und ich danke dir auch, dass gerade bei diesem Versuch, wirklich dir zu folgen und nicht für uns selber da zu sein, sondern für andere, dass gerade dann bei uns Kraft entsteht, dass wir dann Dinge tun können, die wir vorher gar nicht fertig gebracht hätten und die uns viel mehr zufriedenstellen, als wenn wir nur für uns selber da sind. Danke, Herr, dass dieser Weg mit dir ein guter Weg ist. Wir möchten uns das immer wieder klar machen und auch dann, wenn es ein schwieriger Weg ist, auch dann dir die Treue halten. Und wir bitten dich da gerade auch für die vielen Geschwister in dieser Welt, die es eben nicht so einfach haben, Christ zu sein, die in irgendeiner Weise eingeschränkt leben müssen und bedroht werden. Sei mit ihnen, begleite sie auf diesem Weg, geh ihnen voran und mach, dass sie zu dir halten, was immer kommt. Und dann wird es wirklich auch sich erfüllen, was du hier versprochen hast. Da, wo du bist, wird auch dein Diener sein. Du bist jetzt in Gottes Herrlichkeit und das ist auch das Ziel für uns alle. Amen.